Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Christian Wück begrüßen. Christian ist Trainer der U17 Fußballnationalmannschaft der Herren. Ganz genau, das sind die Jungs, die im letzten Jahr für Furore gesorgt haben, indem sie innerhalb eines Jahres sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft in Indonesien gewonnen haben. Christian hat sich durch seine Arbeit im Jugendbereich des DFBs einen Namen gemacht, indem er junge Talente entwickelte und sie für höhere Aufgaben im Fußball vorbereitete. Sein Engagement und Erfolg im Jugendbereich haben ihm den Posten als zukünftiger Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft nach den Olympischen Spielen 2024 eingebracht. Als Spieler des ersten FC Nürnberg hat er im Jahr 1993 mal ein Tor des Monats geschossen. Aktuell steht das Tor des Monats März 24 zur Wahl. Ein gewisser Florian Wirtz mit seiner Hütte gegen Frankreich beim vorletzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft steht unter anderem auch zur Wahl. Den hat Christian übrigens auch mal trainiert. Eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Guten Morgen, heute mal nicht aus Mannheim-Seckenheim, aus meinem Tonstudio, sondern aus meiner Heimatstadt Kloppenburg in Niedersachsen. Denn es ist Dienstag nach Ostern und wir haben mit der Familie, meine Familie, in der Heimat besucht. Und parallel konnte ich einen super spannenden Podcast-Gast für uns gewinnen, nämlich den Christian Wück. Christian, guten Morgen, wo erwische ich dich gerade?
Guten Morgen, Stefan. Ich bin im Moment auch zu Hause, war am Wochenende unterwegs, war beim Frauenpokal-Halbfinale in München und danach noch im Bayerischen Rundfunk und bin jetzt so ein bisschen gerade dabei, die Scouting-Ergebnisse aufzuschreiben und so ein bisschen Revue passieren zu lassen.
Das heißt, mit anderen Worten, Christian, du bereitest dich sozusagen schon auf deine neue Rolle ab Sommer vor, gell?
Genau, ich habe im Moment eine Doppelfunktion. Ich habe den Jahrgang 2009 schon übernommen, zusammen mit meinem Trainerteam und natürlich auch mit der anderen Gehirnhälfte bin ich bei den Frauen und versuche da schon den ersten Überblick zu bekommen. Und von daher ist es eine sehr zeitaufwendige, aber auch sehr spannende Zeit, die ich gerade durchmache.
Wie ist das für dich aktuell so vom? Ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, ob man eine U17-Jungs-Herren-Nationalmannschaft trainiert, beziehungsweise dann später auch eine Frauennationalmannschaft. Gibt es da einen großen Unterschied auch in der Vorbereitung? Wie siehst du das aktuell gerade? Ist, glaube ich, die erste Damenmannschaft, die du übernimmst, ne?
Ich kann es wirklich noch gar nicht sagen und ich glaube, das ist genau das Spannende, auf das ich mich auch sehr freue, weil ich einfach das erste Mal mit Frauen zusammenarbeite, auf diesem Niveau versuche, natürlich auch Erfolge zu erzielen. Und ich da wirklich sehr gespannt bin, ob die Art und Weise, wie ich mit bisher gearbeitet habe, ob die eben auch bei den Frauen funktioniert. Ich bin davon überzeugt, dass es funktionieren kann. Und sonst hätte ich die Aufgabe auch nicht angenommen. Aber ich glaube schon, dass wir mit der Art und Weise, wie wir jetzt mit den U17 Junioren Europa- und Weltmeister geworden sind, ja nicht nur in fußballerischer Hinsicht überzeugt haben, sondern auch neben dem Platz in der Charakterentwicklung, in der unterschiedlichen Herangehensweise mit den ganzen Individuen, die da auf dem Platz sind, dass genau das auch bei den Frauen funktioniert. Und ich glaube schon, dass wir da eine Grundlage schaffen können, um erfolgreich zu sein.
Wirst du im Sommer dann auch in Paris bei den Olympischen Spielen mit vor Ort sein und deine zukünftige Mannschaft dann unterstützen?
Ich habe es vor. Ich werde nicht nur die deutsche Mannschaft anschauen, sondern natürlich auch einen Überblick über die anderen Nationen zu bekommen, weil so viele gute Mannschaften in so kurzer Zeit zu sehen, das ist ziemlich selten. Und deswegen will ich das natürlich nutzen, um da auch so viele Spiele wie möglich, nicht nur von uns, sondern eben auch von den anderen Nationen zu sehen.
Du hast vorhin das Wort, ich glaube, Philosophie hast du nicht in den Mund genommen, aber das ist ja so ein bisschen das, was man bei Trainern auch immer sieht, ne, dass man mit einer etwas anderen Philosophie herangeht. Also ich bin jetzt auch, das wissen viele, großer Fußball- und Handballfan. Ich habe vorhin schon im kurzen Vorgespräch gewitzelt. Du hast früher als Profi nie für meinen Lieblingsverein gespielt, ja, für Werder Bremen. Dort hatten wir große Trainerpersönlichkeiten in den 80er, 90ern mit
Otto Rehhagel, der ja später auch in der Nationalmannschaft mit Griechenland auch mal erfolgreich war und einen EM-Titel vor 20 Jahren geholt hat. Dann hatten wir, und das hat mich geprägt, Thomas Schaaf und Klaus Allofs. Und ich hatte damals schon, und ich bin gespannt, wie du das aktuell beschreibst, ich hatte immer das Gefühl, dass die Mannschaft im Blick hatten, ne? Also, dass die quasi ein großes Ganzes gebaut haben und sich individuell sich dann die Spieler dazu geholt haben, die auch in die Philosophie gepasst haben und nicht das Motto, wir müssen jetzt einmal den besten Spieler holen oder die besten zwei, drei und dann funktioniert das irgendwie schon, ne? Und ich glaube, das war damals auch die Grundlage für den Erfolg von Werder von vor 20 Jahren. Davon können wir heute an der Weser nur träumen, ne? Wir haben jetzt am Wochenende zu Hause im Weserstadion gegen den ehemaligen Club von dir, gegen den VfL Wolfsburg verloren. Auch völlig zu Recht am Ende des Tages verloren. Wir werden mit dem Abstieg wahrscheinlich dieses Jahr nichts zu tun haben, aber das ist auch okay. Wie würdest du deine Philosophie beschreiben, weil du vorhin auch von Charakterentwicklung gesprochen hast? Wie siehst du den Sport aktuell? Ich meine, du kommst aus dem Profisport, du bist seit Jahren Trainer. Was ist so das Allerwichtigste überhaupt in deiner täglichen Arbeit?
Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt schon so lange in diesem Bereich tätig bin und eben auch das Glück hatte, als Profifußballspieler das ganze 12 Jahre auf der anderen Seite zu erleben, macht man sich natürlich Gedanken, wie man einen Trainer haben möchte. Und ich versuche das auszuleben, was ich mir früher als Spieler gewünscht habe. Mhm. Und da kommt es einfach drauf an, da gibt es verschiedene Schlagworte, die für mich unheimlich wichtig sind. Das erste ist die Ehrlichkeit. Ich brauche einen Trainer, der mir ehrlich sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist manchmal nicht angenehm. Manchmal ist es wirklich, mit einem Spieler zu sprechen, ehrlich zu sein und ihm zu sagen, du pass auf, du musst das und das verändern, sonst wirst du in der deutschen Nationalmannschaft einfach keine Chance mehr haben. Das ist vor allen Dingen in dem Bereich, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, nämlich mit Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, ist das nicht einfach, weil da können dann schon mal Tränen fließen. Zu der Ehrlichkeit gehört aber auch das Vertrauen. Das Vertrauen, dass ich mich an Absprachen halte, dass der Spieler sich oder die Spielerin sich darauf verlassen kann, dass wenn gewisse Mechanismen beim Spieler oder bei der Spielerin greifen, dass er dann auch wieder sich auf mich verlassen kann, dass ich mein Wort einhalte und er dann auch spielen darf. Also diese Ehrlichkeit, die ist unheimlich wichtig in dieser Beziehung Spieler-Trainer. Und dieses Verhältnis kann nur so wachsen. Und das ist das, was uns jetzt bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft so stark gemacht hat, dass wir uns so vertraut haben in gewissen Situationen, dass wir auch die Leistung abrufen konnten in Spielen, wo wir hinten lagen, wo wir vielleicht nicht damit gerechnet hatten, dass das passiert. Wir hatten zum Beispiel gegen die Schweiz nach 15 Minuten eine rote Karte gegen uns. Das war das erste K.O.-Spiel, was die Jungs überhaupt mitgemacht hatten. Das war das Viertelfinale. Eine rote Karte, ein Elfmeter gegen uns, das Gegentor gegen uns. Und es war in keinem Mannschaftsteil, in keinem Trainerteil, in keinem Funktionsteam überhaupt der Gedanke da, dass wir das nicht schaffen konnten. Weil eben dieses Vertrauen in die Stärke der Mannschaft, in die Stärke des ganzen Teams so immens war, dass wir das umgebogen haben. Und es gibt unheimlich viele Situationen, wo wir eben diese Widerstandskraft hatten. Und die wäre nicht möglich gewesen, wenn wir es nicht als Einheit geschafft hätten. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, dieses Vertrauen und als drittes, das habe ich jetzt fast vergessen, dieses Zutrauen, also dieses Vorleben, als Führungspersönlichkeit, als Trainer es vorzuleben, was man von den Spielern möchte und andererseits aber auch Spieler herauszusuchen, die es sich auch zutrauen, einen Titel zu holen und nicht nur davon reden und vielleicht zu einer Europameisterschaft fahren und sagen, naja, ich schaue jetzt mal, was da passiert, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube, dann hätten wir es nicht geschafft. Also das war ein wichtiger Punkt. Ich habe mir Spieler ausgesucht, die davon geträumt haben, sich diese Goldmedaille umzuhängen, die sich vorstellen konnten, den Titel oder den Pokal in die Höhe zu strecken. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also Ehrlichkeit, Vertrauen und Zutrauen.
Julian Nagelsmann, unser aktueller Bundestrainer, der Herren, sagt das ja gerade auch ein Stück weit auch, ne? Der versucht ja auch in kürzester Zeit irgendwie seine Philosophie dort mit reinzubringen. Und er meinte in vielen Interviews, dass er den Jungs, die er sich da holt, den braucht er ja, ich sag mal, in technischer Hinsicht nichts mehr beibringen. Ne? Sonst, ich meine, die gehören zu den Besten auf diesem Planeten. Immer noch, auch wenn wir es in den letzten Jahren versäumt haben, Titel zu gewinnen mit der deutschen Nationalmannschaft. Und trotzdem sind wir ja weiterhin auf einem technisch sehr, sehr hohen Niveau. Auf allen Positionen eigentlich. Und jetzt sagt er, und das höre ich auch so ein bisschen bei dir raus, Christian, er baut sich jetzt eine Mannschaft, die da dran glaubt und die, und das fand ich als Vollblutpersonaler spannend, die ihre Rolle verstanden haben. Ne? Also im Business, in der Wirtschaft ist das relativ normal, wenn wir von einer Stellenanzeige sprechen und dort sind dann Aufgaben und Profile hinterlegt. Ne? Das ist für viele total normal und dann kommen sie ins Unternehmen rein und müssen auf einmal ganz viele andere Dinge machen, weil die Rolle dann doch nicht so klar ist. Ich habe es erlebt, wenn Firmen sehr, sehr deutlich und klar waren und das ist das, was du mit Ehrlichkeit wahrscheinlich auch meinst, dann war es so, dass man wirklich große Erfolge auch zusammen feiern konnte. Nagelsmann sagt jetzt auch, er hat wahrscheinlich dann Leute auch dabei, die es akzeptieren, dass sie bei einer EM höchstwahrscheinlich nur im Training mitmachen. Ne? Und im äußersten Notfall, ich denke da an den zweiten und dritten Torhüter, dann werden die nicht wirklich spielen bei der EM, weil Manu Neuer ist gesetzt. Hast du diese Rollen auch mit deinen Jungs von der U17 ein Stück weit so besprochen? Geht man dann wirklich in die Detailarbeit mit den Jungs rein?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört diese Ehrlichkeit. Also wenn ich mit einem Spieler rede, den ich nicht in der Startformation sehe, dann muss ich ihm das sagen. Wenn ich ihn mit zur Europameisterschaft nehme, dann muss ich ihm sagen, du pass auf, ich sehe dich im Moment unter den Top 20. Ich will dich unbedingt mitnehmen, weil es kann unheimlich viel passieren. Wir haben bei der EM 6 Spiele in kürzester Zeit, bei der WM waren 7 Spiele in kürzester Zeit und du hast eine reelle Chance, da reinzukommen, aber im Moment sehe ich einfach Spieler Y vor dir. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dann ist es aber eben genauso wichtig, wenn dieser Spieler Y ausfällt, auch wegen einer Verletzung oder weil er vielleicht keine gute Phase hat, dass dann genau die Zeit des Spielers kommt, dem ich das zu Beginn eines Turniers auch gesagt habe. Und diese Rollenverteilung war unheimlich wichtig, weil wir haben auch wieder gemerkt, dass die Spieler, die eben nicht unter den ersten 11 stehen, dass die für das Training, für die Stimmung im Hotel einfach unheimlich wichtig sind. Und diese Rollenvergabe, die ist ein grundlegender Baustein im Vorfeld eines Turniers.
Du hast vorhin ganz zu Beginn gesagt, dass du versuchst, ein Trainer zu sein, den du dir früher gewünscht hast. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen umdrehe, Christian, ist es dann so, dass du damals keinen Trainer hattest, der das so gemacht hat? Oder waren das immer nur so Ansätze, die dabei waren?
Das war eine andere Zeit. Ich glaube, man kann sich das gar nicht mehr, oder man darf es nicht vergleichen. Das war früher einfach anders. Und ich habe mir sehr oft, ich war ja nicht der Top-Spieler in der Bundesliga. Ich habe zwar 12 Jahre es geschafft, Bundesliga zu spielen, habe auch ein paar Tore geschossen, aber ich war jetzt nie der Spieler, der wirklich auf dem Top, der das Top-Level erreicht hat, auch wegen Verletzungen. Ich war sehr oft verletzt, aber ich war dann eben auch, vor allen Dingen zum Ende meiner Karriere, sehr oft auf der Bank gesessen. Und da hätte ich mir dann schon oft gewünscht, mal zu erfahren, warum, weshalb und wieso. Und ich habe mir oft gedacht, aber wieso spielt denn jetzt der und nicht ich? Ich bin doch genauso gut. Und da kam eben kein Trainer, der mir gesagt hat, du pass auf, das und das und das, ich sehe das in dir, ich sehe das aber auch in dem anderen. Und deswegen ist die Entscheidung auf den anderen Spieler gefallen. Und das war mir unheimlich wichtig, den Spielern offen und transparent einfach zu zeigen und zu sagen, wieso wir die erste Elf so aufstellen gegen Argentinien und vielleicht gegen Mexiko mit einer anderen ersten Elf spielen. Und da kommen dann eben auch diese Player Cards, wirst du auch schon von gehört haben, ins Spiel, wo wir versucht haben, jedem Spieler eine Player Card zu geben mit einem Hashtag, der speziell auf diesen Spieler gemünzt war, mit 3 Charaktereigenschaften, die sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz gegolten haben für diesen einen Spieler. Und die haben wir übergeben im Mannschaftskreis und haben sie auch offen und laut den Spielern vorgelesen. So konnten wir einerseits individuell den Spielern, dem jeweiligen Spieler sagen, pass auf, das schätzen wir an dir, deswegen bist du deutscher Nationalspieler. Und noch viel wichtiger, wir konnten den anderen Spielern einfach mal sagen, warum der Spieler jetzt bei uns im Kreis der Nationalmannschaft ist. Und wir haben gemerkt, dass viele Spieler sich über die anderen Spieler noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, das war, wir haben es Meilenstein genannt, das war ein ganz wichtiger Punkt, um das Mannschaftsgefüge, um den Mannschaftsgeist auf ein anderes Level zu bekommen.
Du hast vorhin von Resilienz gesprochen, ne? Von Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, die Übersetzung ist meistens andersrum, dass viele Leute gar nicht wissen, was Resilienz eigentlich bedeutet. Und Resilienz ist gerade auch in der Wirtschaft, im Business seit Jahren schon ein Schlagwort, wo sich viele Firmen auch schwer tun und dann einfach so Dinge raushauen, wie sie, ja, die haben doch ihr Wochenende. Was soll das denn? Wir arbeiten doch nur von montags bis freitags so ungefähr, ne? Die können doch am Wochenende, können sie sich doch ihre Widerstandsfähigkeit holen. Dann gibt es mittlerweile eine ganze, ich würde sagen, schon einen ganzen Wirtschaftszweig, wo es auch viele Coaches, Berater gibt, die dieses Resilienzthema auch anpredigen in vielerlei Hinsicht und Firmen das für sich aber immer noch nicht wirklich verstanden haben. Welchen Anteil hat das in deiner täglichen Arbeit mit den Jungs? Ihr trainiert viel, ihr müsst viel regenerieren. Man weiß, dass die Nationalmannschaften auch mit guten Köchen versorgt sind, ne? Also denen fehlt es im Grunde genommen an nichts. Aber gerade so dieses Thema Resilienz ist ja gerade in der Jugend. Und du sagst, du arbeitest mit Jungs zwischen 14 und 17, 18 Jahren. Da ist ja noch unglaublich viel, was am Charakter gemacht werden kann. Ne? Wenn wir uns beiden jetzt anschauen, ich bin 38, ich weiß, dass du letztes Jahr 50 geworden bist. Bei uns wird man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel machen können, ja, mit allem Respekt. Aber gerade bei den Jugendlichen, wie nehmen die das auch an, dass du dann von diesem Thema Widerstandsfähigkeit auch sprichst?
Ich glaube, da reden wir dann auch viel über Verantwortung, Eigenverantwortung und Bewusstsein dessen, was für einen Spieler wichtig ist. Und du hast gesagt, wir haben zu diesen großen Turnieren auch einen eigenen Koch mit dabei, der sich ums Essen kümmert, der immer schaut, dass genügend Vitamine und genügend Stoffe auf dem Buffet drauf sind, die für die Spieler einfach wichtig sind. Aber natürlich dürfen die Spieler auch mal das Hotel verlassen und natürlich dürfen die Spieler auch mal in einen Supermarkt und sich Sachen einkaufen fürs Hotelzimmer. Und da bin ich mittlerweile, und das ist auch meine Entwicklung, dahin übergegangen, ihnen das aufzuzeigen, dass wir nur einen Rahmen vorgeben. Das heißt, wir bieten ihnen was. Aber wenn sie natürlich jetzt eine Chipstüte kaufen wollen, dann dürfen sie das machen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber sie müssen damit vernünftig umgehen. Und es gab eine Situation in Indonesien, die Weltmeisterschaft war in Indonesien, da kamen die Spieler zu mir und haben gefragt, ob sie nicht mal in so eine Einkaufsmall rein wollen. Die war ungefähr 5 Minuten vom Hotel entfernt. Und wenn man 4 Wochen aufeinander sitzt, dann ist es ganz normal, dass die Jungs auch mal ein bisschen raus wollen, ohne Aufsicht. Und ich habe ihnen gesagt, klar, dürft ihr das. Aber denkt bitte dran, dass wir in 2 Tagen ein wichtiges Halbfinale gegen Argentinien haben. Und natürlich dürft ihr auf der Straße was essen, ihr dürft in dieser Mall was essen. Aber ihr müsst abschätzen, ob euch das Risiko vielleicht wegen einer Magen-Darm-Geschichte in 2 Tagen nicht spielen zu können, ob euch das wichtiger ist, als jetzt dieses Eis zu essen. So möchte ich mit den Jungs umgehen, dass ich ihnen sage, pass auf, die Gefahren bestehen. Diese Möglichkeiten bestehen. Ihr entscheidet, wie eure Karriere verläuft und was ihr dann daraus macht, das liegt in eurer Entscheidung. Und ich glaube, dieses Beispiel, klar ist es super lecker, mal auf der Straße in Indonesien mal einen Hühnerspieß zu essen. Aber die Gefahr, dann eben vielleicht, weil es der Magen nicht verträgt, weil es für uns als Europäer ungewohnt ist, ist einfach auch da und das sollen die Jungs mit begreifen. Wir reden in Deutschland immer darüber, dass wir keine Verantwortung mehr bei den Jugendlichen sehen, bei der Generation Z oder X oder wie die mittlerweile heißen. Und das will ich ihnen wieder zurückgeben. Und dazu gehört ja auch diese Widerstandsfähigkeit, eben vorher schon diese Entscheidung zu treffen, was für sie wichtig ist.
Ja, es ist auch, glaube ich, nichts durchgerungen, ne, dass es irgendwie mal eine Headline gab in Deutschland, dass irgendeiner deiner Spieler da, keine Ahnung, ein Eis gegessen hat oder so und deswegen nicht spielen konnte, ne? Also irgendwie so.
Wir hatten schon Probleme, auch mit unserem Koch im Hotel oder trotz unseres Kochs mit Magen-Darm-Problemen. Aber ja, wir haben alles sehr, sehr gut hinbekommen. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man in so ein weit entferntes Land reist, dass sowas passiert. Aber wir haben alles hinbekommen und da auch nochmal großen Respekt. Nochmal 17, 18-Jährige, wie die damit umgegangen sind, mit dieser Verantwortung, das ist schon aller Ehren wert.
Ja, das hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt ein bisschen kramen. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres. Ne? Es war, glaube ich, so November die Ecke, wo ihr das Turnier gespielt habt. Ne? Und da hat es dann ja auch mit der A-Nationalmannschaft nicht ganz so funktioniert. Und dann hieß es ja gleich, zack, lasst uns die U17-Jungs vom WÜK mal hochziehen. Ja, die haben ja wirklich... Ich muss fairerweise dazu sagen, Jugendnationalmannschaft gucke ich immer mal wieder, einfach weil mich der Sport auch interessiert. Und ich habe dann das Finale wurde dann ja auch fairerweise dann im Free TV auch übertragen. Das habe ich dann tatsächlich auch geschaut und auch wirklich mitgefiebert, weil man gemerkt hat, dass die Jungs da wirklich alles auf den Platz gegeben haben. Und die haben in dem Spiel gab es auch eine gelb-rote Karte und einen Platzverweis. Ne? Und am Ende waren die Franzosen vielleicht auch auf der einen oder anderen Position stärker, aber die haben es wirklich auf den Platz gebracht. Ne? Also das war schon beeindruckend zu sehen und das hat sofort mitgezogen. Ich glaube, wenn das ansatzweise uns gegen die Schotten am 14. Juni gelingt, im Eröffnungsspiel, können wir von einem weiteren Sommermärchen träumen. Zum Ende der heutigen Episode, Christian, was traust du der A-Nationalmannschaft vom Julian Nagelsmann zu für den Sommer?
Ja, Julian hat es ja schon gesagt und du hast es auch schon angesprochen. Es wird auf die Zusammensetzung ankommen, auf die Rollenverteilung im Team. Und die letzten beiden Spiele jetzt gegen Frankreich und gegen die Niederlande haben ja schon gezeigt, dass so eine Euphorie auf jeden Fall entsteht. Und ich hoffe, dass wir diese Euphorie jetzt mitnehmen. Es ist nicht mehr lange hin, dass wir mitten im ersten guten Spiel gegen die Schotten dann auch wirklich dieses Sommermärchen vielleicht wieder erleben dürfen. Und ich freue mich auf die EM, ich freue mich auf die Mannschaft. Ich habe sie jetzt live erleben dürfen im Campus. Da war ich mit meinen 2009ern, also mit der U15, zeitgleich im Campus. Und ich kann nur sagen, wir haben unheimlich viel Qualität. Jetzt muss es Julian hinkriegen, da eine Mannschaft draus zu machen. Ich glaube, da ist er auf einem ganz guten Weg. Und ich glaube schon, dass wir dann alle, entweder live im Stadion oder vor dem Fernsehen, das erleben können, was ich jetzt mit meinen Jungs, mit meinen 2006ern in Indonesien und in Ungarn erleben durfte.
Wie stehst denn du noch mit deinen 2006ern im Austausch? Also bei so einem Turnier, du hast es schon gesagt, ne, man hockt da wirklich dann auch 4 Wochen aufeinander, meistens in einem und demselben Hotelkomplex. Dann wird manchmal ein bisschen gereist, wenn es in einem großen Land ist etc. Aber man hockt halt auch schon viel aufeinander. Ist man danach auch noch im Austausch oder verläuft sich das dann ein Stück weit?
Also ich glaube, dieses Verlaufen ein Stück weit, das ist nicht aufzuhalten, das ist ganz normal. Weil die Jungs in ihren Vereinen sind, die Jungs haben ihre Bubble, wo sie jetzt schauen müssen, dass sie den nächsten Step gehen. Aber ich glaube, wenn man mit dem Jahrgang so viele Erlebnisse hat und so viele Titel holt, was, glaube ich, was Einmaliges war und ist, dann wird man immer in Verbindung bleiben. Und wir sind natürlich über die sozialen Medien in Verbindung. Die Jungs kommunizieren nicht mehr groß am Telefon über Sprache, sondern eben über Kurznachrichten. Also es gibt noch ab und zu WhatsApps oder SMS oder eben über Instagram oder Facebook. Naja, Facebook haben sie schon gar nicht mehr. aber da sind wir definitiv noch in Kontakt und da verfolgen wir uns auch. Und das wird auch immer so bleiben. Ich glaube, wenn man diese Titel holt, dann wird der Jahrgang 2006 mit dem Trainerteam, mit dem kompletten Funktionsteam immer verbunden bleiben.
Da würde ich ganz gerne, auch wenn ich gerade schon gesagt habe, zum Ende der Episode, aber ein Thema habe ich noch im Hinterkopf, weil ich auch immer das Team hinter dem Team sehe. Ne? Also es gibt vorne den einen Trainer, ja, der steht im Rampenlicht und das ist auch manchmal die ärmste Sau, ja, die dann, wenn es nicht so läuft,
meistens,
auch direkt.
Meistens
ist es dann so, also gerade auch im Vereinsfußball, ne, wenn es in Richtung wirklich allerhöchste Etage geht und so, da bist du als Trainer einfach irgendwie gefühlt die ärmste Sau, hast aber ja eigentlich immer auch ein Team hinter dem Team. Ja. Wie stark ist das bei dir? Also ich weiß, dass ein Jens Nowotny mit dabei ist, ne, und auch noch zwei, drei andere. Wie arg ist da auch der Zusammenhalt? Du hast es vorhin schon einmal genannt, das ganze Funktionsteam, Staff hinterm Staff, ne? Ich sehe es gerade bei Xavi Alonso, ist das immer wieder ganz, ganz gut zu sehen, wie er auch sein entire Staff immer mit reinnimmt. Zahlt das auf dieses Vertrauensthema auch ein gegenüber den Jungs dann? Hey, wir sind eine Mannschaft auch im Trainerteam.
Es ist schön und gut, dass du das ansprichst, weil aus meiner Sicht war das der Grundstein für den ganzen Erfolg. Ich bin seit 13 Jahren jetzt beim DFB und ich arbeite mit einigen Leuten im Funktionsteam seit dieser Zeit zusammen. Das heißt, das ist so gewachsen, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, ob die Arbeit gut oder schlecht erledigt werden muss, sondern jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich weiß, dass es mit der höchsten Professionalität und mit der höchsten und eben gut erledigt wird. Das heißt, das ist mein großer Vorteil, dass dieses Funktionsteam schon sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Wir hatten am Anfang des Jahrgangs, als wir sie in der U15 übernommen haben, drei neue Trainer im Trainerteam. Wir sind ein Trainerteam mit 5 Trainern. Das bin ich. Dann sind es 2 Assistenztrainer, ein Torwarttrainer, ein Athletiktrainer. Und da von diesen 5 Trainern kamen 3 neue dazu. Das heißt, wir haben schon das ein oder andere Problem am Anfang gehabt. Einfach weil neue Impulse reinkamen, weil nicht ganz klar war, wie ich mir die Zusammenarbeit vorstellte. Und da kommt dann unsere Teampsychologin ins Spiel, die das Ganze natürlich beobachtet und mir viele Inputs gegeben hat. Und wir haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir haben eingeführt, nach jedem Lehrgang uns zu spiegeln. Das heißt, das komplette Trainerteam war zusammengesessen und wir haben uns auf gut Deutsch die Meinung gesagt, was war gut, was war schlecht, was war aus meiner Sicht oder aus der Sicht eines Trainers, vielleicht hätte er es anders gemacht. Das war unheimlich hilfreich, aber auch da, es muss ein ehrliches Gespräch sein, auf komplett fachlicher Ebene, nichts Persönliches, nur fachliche Geschichten, und das hat uns sehr, sehr weitergebracht in der persönlichen Entwicklung und in der Teamentwicklung. Und da lag am Anfang einiges im Argen. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn neue Leute dazukommen. Aber auch durch unsere Psychologin haben wir es hinbekommen, alle in eine Richtung zu bekommen und dass wir alle in eine Richtung laufen. Und das hat gedauert. Wie gesagt, wir arbeiten 2,5, 3 Jahre mit so einem Team zusammen. Aber es war mit Sicherheit der Grundstein dafür, dass es im Trainerteam funktioniert hat, dass das Funktionsteam schon so lange zusammen ist, um dann den Jungs zu zeigen, passt auf, wir machen alles für euch, damit ihr euch wohlfühlen könnt, damit ihr die besten Bedingungen habt, um erfolgreich zu sein. Weil ich habe den Spielern gesagt, wir können leider kein Europa- und Weltmeister mehr werden, das müsst ihr für uns machen, aber wir werden alles dafür tun, damit ihr es hinbekommt. Und dann sind es wir automatisch auch.
Cool. Es gibt kein Ich in diesem Wir. Höre ich da auch ein Stück weit
so
raus.
So ungefähr, genau. Ja.
Christian, ich danke dir für deine Zeit, für die tollen Impulse. Ich glaube, da ist einiges hängen geblieben, was auch jetzt meine Community, und da denke ich an alle, die jetzt gerade zu Hause zuhören oder auf dem Weg zur Arbeit sind etc. und diesen Podcast sich anhören, als Personaler, als Führungskräfte oder auch als Geschäftsführende. Ich glaube, dass wir uns in der Wirtschaft die guten Dinge, die es im Sport gibt, dass wir da wesentlich mehr Verbindungen, so wie du es auch genannt hast, Christian, bauen können. Und ich hoffe, dass auch wir in Verbindung bleiben. Vielleicht sehen wir uns ja in München beim Eröffnungsspiel der EM. Ich habe tatsächlich 2 Karten geschossen. Bist du auch da?
Glückwunsch.
Ja, ich verrate jetzt nicht, wie ich an die Karten gekommen bin. Da darf man mich gerne mal anschreiben. Aber da ist auch, das war so ein Investment once in a lifetime. Also ich konnte 2 Karten schießen für die Allianz Arena für den 14. Juni. Und da habe ich gedacht, komm, das mache ich. Ein Kumpel von mir, der Reza, kommt mit. Der ist großer Bayern München Fan. Der kennt die Allianz Arena ganz gut. Und dann sind wir da gemeinsam und hoffen, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass in unserem Land wieder eine ähnliche Euphorie entsteht wie 2006. Das habe ich damals nämlich wirklich genossen. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen, wie auch wir als Land, als Nation auch gegenüber anderen Nationen wirklich auch als Einheit aufgetreten sind. Das fand ich wirklich stark. Und dazu müssen wir dann unseren Beitrag leisten. Und das ist dann, um in dem Bild zu bleiben, von dir, von Julian Nagelsmann, das ist dann meine Rolle für 90 Minuten, ne?
Genau, und wenn sich jeder dieser Rolle bewusst ist, dann wird es definitiv eine erfolgreiche EM.
Das glaube ich auch. Ich bin noch nicht ganz so weit zu sagen, dass wir ganz, 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 ganz vorne mitspielen. Da bin ich zu realistisch manchmal. Und es gibt auch einfach, die Franzosen haben wir jetzt geschlagen, ja, die Holländer auch. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, in einem Turnier spielen die auch nochmal anders. Wir Deutschen auch, keine Frage. Aber ich bin trotzdem noch nicht so weit zu sagen, wir werden Europameister. Ich glaube aber, dass es richtig ist, so in ein Turnier reinzustarten, ne? Also gerade im Profisport auch. Ich meine, was willst du sonst da? So ein bisschen mitkicken ist ja Quatsch irgendwie, ne? Also würde ich nicht verstehen. So, und wenn dann gegen die Schotten, da freue ich mich auf die Stimmung einfach, ne? Und wenn es dann gut losgeht, auch wie 2006 und wir vielleicht so ein Erfolgserlebnis haben wie damals gegen Costa Rica, so ein 4-2 oder so. Ich glaube, dann ist der Weg auf jeden Fall geebnet, dass es klappen kann. Und wenn Nagelsmann dann tatsächlich auch so ein Funktionsteam hat, so wie du, und dort alle an einem Strang ziehen, jeder seine Rolle kennt, dann kann es funktionieren. Ja, dann gehen die Daumen hoch.
Wenn dann noch das nötige Spielglück mit dabei ist, dann werden wir auch Europameister.
Dann werden wir Europameister. Christian, ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Wie gesagt, freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Und dir ganz viel Erfolg bei den beiden Hüten, die du gerade aufhast. Und dann auch ab Sommer, wenn du die Frauennationalmannschaft vom Horst Rubesch auch da hoffentlich nach einer Goldmedaille übernimmst.
Ich habe es ihm gesagt, er soll mir bitte eine Mannschaft übergeben, die eine Medaille gewonnen hat. Ob das dann Bronze, Silber oder Gold ist, ist dann erstmal egal.
Ich werde es auf jeden Fall auch verfolgen als Fan. Danke dir, Christian. Grüße gehen raus.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.